klingt nicht wie ein Kamin, klingt nicht wie ein Lagerfeuer, klingt irgendwie wie Flämmchen aus der Dose.
Och, na ja, man muss sich den Kamin nur einbilden, dann ist schon alles in Ordnung.
So Plastikflämmchen aus der Dose.
Auf jeden Fall ist es schön, du Banause.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Ja, heute endlich wenigstens wieder mal mit unserem Kaminchen.
Ja, Nummer 6.
Haben wir lange nicht gehabt und heute ist es so regnerisch und komisch, obwohl zwischendurch war auch mal die Sonne da. Aber da habe ich gedacht, heute Abend passt das wieder und wir sind wirklich mal wieder abends am Werk.
Es wird Winter.
Du Knalltüte.
Oh, ich sollte aufhören, immer der Klassenclown sein zu wollen.
Ach, warum?
Ja, irgendwann nimmt mich keiner mehr ernst.
Auch nach so einem Tag Side City finde ich das aber schön.
Genau, ich wollte gerade sagen, du bist ziemlich platt, oder?
Ja, ich bin ziemlich platt und ich habe heute nur eine Schicht von 9:30 bis 3:30 gehabt. Morgen werde ich von 9:30 bis 6:30 Schicht machen und dann wird es nochmal intensiver, weil da werde ich dann auch Stände besuchen für alle, die nicht wissen, was die Side City ist.
Genau.
Das ist eigentlich deutschlandweit oder ich glaube sogar europaweit die größte Messe für Blinden- und Sehbehindertenbedarf. Da treffen sich auch alle möglichen Selbsthilfegruppen und Vereine und eben, wie gesagt, Aussteller aus aller Welt zum Thema Blindheit und Sehbehinderung. Also da sind Leute aus Korea, aus China, aus der Türkei, aus Lettland, aus Litauen, die sind im Kommen. Mhm. Ja, und dann natürlich die ganz Großen hier, die man in Deutschland so kennt, die Firmen, die irgendwie alles haben oder auch die solche Sachen wie der, wie heißt das? Deutsche Hilfsmittelvertrieb in Hannover oder das Landeshilfsmittelzentrum in Dresden, die dann so ein bisschen alles haben oder Gaudio Breil. Das sind so Läden, wo man dann eben alle Hilfsmittel gesammelt oder viele gebündelt kaufen kann. Ja, die sind auch auf der Messe, aber auch Einzelaussteller mit ihren neuesten Produkten. Ja, genau.
Wird es tatsächlich jetzt immer mehr so zu Altersbedarf, also mit Brillen oder mit Lupen oder mit sowas? Oder gibt es auch echt noch diese klassischen blinden Hilfsmittel vom Diktiergerät bis zum was weiß ich was?
Gibt es auf jeden Fall auch noch. Ich meine, ich habe heute noch keine Stände gesehen. Ich habe heute nur an unserem eigenen Stand vom Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen gearbeitet und beraten, aber ja, ich habe natürlich den Plan gelesen und den Messekompass und habe mich schon so ein bisschen eingelesen, wen ich dann morgen und übermorgen selber noch so besuchen werde. Ja, da gibt es noch allerhand. Also es ist natürlich so, im Bereich ja, Brillen oder diese Augmented Reality oder verschiedene Experimente, das ist jetzt natürlich ganz groß im Kommen, genau wie Apps und sowas.
Okay. Selbst Augmented Reality, das halte ich für blind tatsächlich für schwierig. Aber ja, na gut.
Das auch. Oder eben Virtual Reality, dann ja. So verschiedene Dinge, die zum Beispiel habe ich heute erfahren von einer Kollegin von einer Brille, wie die Orca, bloß die kann anscheinend mehr. Ich bin aber gespannt, wie das überhaupt funktionieren soll. Zum Beispiel soll sie einem per Sprache ansagen, wenn ein Ball auf einen zugeflogen kommt, sodass man ihn fangen kann.
Das ist ein bisschen...
Also da bin ich mal gespannt. Da werde ich morgen auf jeden Fall mal hingehen, was denn nun wirklich dahinter steckt, weil meine beiden Kolleginnen waren total begeistert von dem Video. Konnte mir aber nicht wirklich im Detail erklären, was das Ding denn nun kann und vor allem, wie es das macht. Mhm. Das war jedenfalls aus Litauen, soweit ich weiß.
Mhm. Und du an deinem Stand, was hast du da die ganze Zeit gemacht? Also ich meine, wenn du da 5 Stunden rumstehst, was tut ihr da als Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen?
Ja, wir verteilen unsere Flyer, also die Flyer von unserem Angebot der Blinden- und Sehbehindertenbund und auch der ganze Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband. Die haben sich ja darauf geeinigt, auf das gemeinsame Beratungsangebot Blickpunkt Auge, für das die Berater auch ausgebildet werden. Da hat man dann alle möglichen Fächer und muss auch verschiedene Seminare belegen und kann sich dann Blickpunkt Auge BeraterInnen schimpfen. Und für Blickpunkt Auge haben wir alle möglichen Flyer da oder auch die hessische Landkarte, wo überall man uns finden kann. Dann haben wir die üblichen Flyer zu den Feldwald- und Wiesenaugenkrankheiten, sag ich jetzt mal, die am häufigsten angefragt werden. Dann haben wir auch unsere EOTB-Flyer mitgehabt, weil wir jetzt auch EOTB geworden sind, also ergänzende, ja. Unabhängige Teilhabeberatung. Ja, dann natürlich auch einfach Beratung. Die Leute kommen zu uns und sagen, ich habe das und das Problem, ich muss Blindengeld beantragen. Heute kam eine Frau zu mir, die eine Zeile bekommen hat und aber eigentlich gar nicht damit umgehen kann, hat aber keine Schulung bekommen und nichts. Sie kam aus Nordrhein-Westfalen, da muss ich jetzt erstmal Kontakte spinnen für sie. Und ja, das war von meiner Lieblingsfirma. Ich sage immer, die haben Preise wie eine Apotheke und einen Service wie McDonald's. Ja, und ja, solche Sachen. Oder es kommen Leute von irgendwelchen Gemeinden oder von Ämtern, die sich beraten lassen wollen, was der Blinden- und Sehbehindertenbund eigentlich macht. Ja, dann manchmal trifft man sich auch einfach nur. Die Side City ist auch für viele, ich sag mal, alteingesessene Blinde und Sehbehinderte, die pilgern da schon seit teilweise Jahrzehnten hin. Und für die ist das dann auch ein Punkt, sich zu treffen. Da wird man mit großem Hallo begrüßt und hier, ach, ihr seid auch da. Und ja, wie findet ihr jetzt den neuen Standort im Vergleich zum alten? Weil das war vorher im Flughafen, also neben Hotel Sheraton am Flughafen. Jetzt ist es im Cap Europa über mehrere Etagen, was viel angenehmer und viel netter ist. Also morgen und übermorgen kann man da noch hingehen. Aber ich schätze, dieser Podcast, der wird zu spät rausgehen.
Naja, der Podcast geht vielleicht früh raus, aber die Sendung beim Ohrfunk kommt Donnerstagabend um 18 Uhr, also da spätestens.
Die könnten dann immer noch am Freitag die in Frankfurt, die den Podcast hören, vielleicht dann auch schon morgen und Freitag oder so. Es lohnt sich. Ja, wie gesagt, morgen habe ich dann den großen Wandermarathon vor mir, dass ich selber auch Stände abklappe. Und ich bin sehr gespannt, was es da so an Innovationen gibt. Ne? Also, und ob das in der Hauptsache für Sehbehinderte ist oder ob auch wieder für Blinde was dabei ist, was Neues. Ich meine, okay, in Sachen Braillezeilen oder sowas, irgendwann kann man das Rad einfach auch nicht mehr neu erfinden.
Klar, also Braillezeilen, das ist tatsächlich... irgendwann muss das ausgelutscht sein. Wobei es gibt ja immer wieder neue Entwicklungen, wo dann Leute sagen, also ich mache das, dann ist es noch einfacher oder
ja, die sind
mehr Fläche. Oder
besonders gut fürs Handy oder ich warte ja noch auf die faltbare, aber keine Ahnung.
Die faltbare Braillezeile.
Ja, faltbare Tastaturen gibt es ja schon. Keine Ahnung, also ich bin gespannt, was mich da morgen erwartet. Ich habe mir einen italienischen Stand vorgenommen, türkischen und... koreanische oder auch chinesische, aber ich bin ja immer gespannt, was woanders läuft. Der Typ mit der Brille, von der ich vorhin sprach, der lief heute rum, der hatte gar keinen eigenen Stand, der sucht für seine Firma einen Vertriebspartner in Deutschland. Ja, bin mal gespannt, ob er einen findet. Dann, daran scheitert es ja manchmal. Also es gab zum Beispiel vor ein paar Jahren das Felix-Phone, das war, bevor das Blindshell kam, fand ich eine richtig gute Alternative, ein sprachgesteuertes Telefon. Was auch schon vergleichsweise viel konnte und so kleine Symbole hatte, die man sehr gut fühlen konnte, die man sich auch selber zusammenstellen konnte. Das war ein, wenn ich mich richtig erinnere, italienisches Produkt, aber die haben einfach keinen Markt gefunden und dann ist das Felix-Phone sozusagen eingeschlafen. Also das Wahnsinn. Weiß man halt auch dann nie bei solchen Messen, was wird wirklich weitergehen und was hält sich dann nicht auf dem Markt. Ne?
Ja. Und das, nachdem man möglicherweise recht viel investiert hat. Ich glaube, das ist auch das Problem beim Hilfsmittelmarkt. Wenn man sich traut, sowas zu machen, dann muss man wissen, dass das nicht wie der normale Markt ist. Also es ist immer ein sehr kleiner, eingeschränkter Markt. Man muss echt gucken, dass man da wirklich eine Innovation hat. Sonst kommt man nicht über die Testphase hinaus. Ja, und so sind schon viele, glaube ich, recht gute Ideen eingeschlafen. Ja.
Auf jeden Fall. Und das sind halt auch keine Serienprodukte. Ne?
Ja,
eben. Es gibt zum Beispiel ganz großartige Braille-Geräte. Die können, also zum einen können sie genutzt werden, um mehrere Zeilen untereinander zu lesen. Wer eine Braille-Zeile mal gesehen hat für Blinde und Sehbehinderte, die zum Beispiel den Bildschirm vorliest vom Computer, der weiß, das liest immer genau eine Zeile und dann muss weitergeklickt werden. Das wird also Zeile für Zeile gelesen. Und es gibt jetzt aber auch Geräte, die mehrere Zeilen auf einmal darstellen. Das versetzt einen zum Beispiel in die Lage, wieder mitzukriegen, wo ist ein Absatz. Und das auch durch Einrückung und sowas wieder richtig festzustellen. Und das kann man auch noch viel engmaschiger machen. Da sind dann Punkte so dicht zusammen, dass man richtig gehend Grafiken damit darstellen kann.
Ja.
Kurven und Bilder und sowas. Aber diese Geräte, die gibt es. Aber die sind für Privatpersonen eigentlich unerschwinglich. Ne? Das haben dann Universitäten oder sowas. Vielleicht ein oder andere Arbeitgeber, wenn es gebraucht wird. Aber das, das hat man nicht mal eben so privat. Ne?
Ja, und wie gesagt, dann gibt es auch irgendwann, wenn es nicht privat gibt, gibt es irgendwann keinen Markt mehr.
Ja.
Und dann schläft es ein.
Ne? Das ist es eben, wenn zu wenige Leute kaufen. Die wollen ja auch dauerhaft was verdienen. Ne?
Ja.
Und irgendwann ist Angebot und Nachfrage erschöpft. Und gerade bei Braille-Produkten ist es ja tatsächlich auch so, dass wir uns da schon Gedanken machen müssen, dass wir die letzten Native Blinds sein werden. Nach uns kommen dann viele Menschen, die im Alter erblinden oder so und die dann auf ganz andere Hilfsmittel, auf Sprachausgabe, auf Apps und sowas zurückgreifen und die oft die Punktschrift, also die Brailleschrift nicht mehr erlernen.
Ja, ich glaube zwar nicht, dass wir die Letzten sind, also ich glaube schon, dass es immer noch Geburtsblinde oder...
1,4% machen sie aus in Deutschland.
Ja,
aber... Ist nicht viel. Und bei den 1,4%, die es gibt in Deutschland, ist es schon dann auch noch so, dass sie oft Mehrfachbehinderungen haben und dann auch nicht davon auszugehen ist, dass sie die Brailleschrift nutzen, so wie wir sie heute nutzen.
Ja. Ja, Wahnsinn. Also das ist ein Thema und du bist morgen und übermorgen noch da.
Ja.
Und wir können ja vielleicht nächste Woche bei unserem letzten Podcast vor dem Urlaub nochmal drauf zu sprechen kommen.
Ja, da habe ich ja dann noch mehr gesehen und da kann ich garantiert noch ein bisschen mehr erzählen. Ich bin auch echt gespannt, wenn auch total platt, schon heute nach dem ersten Tag. Im Moment muss ich echt zugeben, weiß ich noch gar nicht, wie ich den morgen überstehen soll.
Wir
mit Arthrose und allem und boah, das wird knüppelhart.
Wir werden dir die Daumen drücken. Ja gut, kommen wir zu einem anderen Thema. Am letzten Samstag war Krönung in England.
Mhm.
Die haben wir uns angeschaut. Wie war die?
Ach ja, also ich hatte es mir auf jeden Fall vorgenommen, mir das anzuschauen, weil das erlebt man ja auch nicht alle Tage. Es kann sein, dass wir noch eine erleben werden nach Charles. Je nachdem, wie alt der wird, hoffe ich das doch mal. Ne? Aber ja, es ist eben nichts, was man alle Tage so erlebt und... Ja, wir beide sind ja ein Stück weit VerfechterInnen der These, dass eben Monarchie in einem gewissen Rahmen auch noch Stabilität verleiht und Kontinuität in einer Zeit, die immer schneller wird und immer undurchschaubarer wird.
Nicht überall übrigens, also für Deutschland würde ich das nie sagen.
Nein, aber ja, ich sag mal, dass wir da zumindest sagen, da wo es die gibt oder in Niederlanden und auch zum Teil in Großbritannien, hat das seinen Sinn und auch die Tradition. Und ich sag mal, ich fand das sehr schön, vor allem die Berichte vorher. Da waren dann Interviews von Menschen, die da gekämpft haben und darauf gewartet haben. Oder von einer alten Dame, die schon bei der Queen, bei der Krönung der Queen gelebt hat und die damals in Frankreich war und nicht dabei sein konnte und erzählt hat, wie ihre Gastgeber in Frankreich dann für sie das gestaltet haben und wie sie God Save the Queen zusammen gesungen haben und das...
Krönungshähnchen
gemacht haben oder Hühnchen, genau. Ja, es waren einfach schöne Berichte, sehr liebevolle Berichte von einem der drei Adelsfamilien auch, die da verschiedene Handreichungen im Krönungsgottesdienst vornehmen. Und er hat dann erzählt, wie lange das schon in seiner Familie ist und das auf eine sehr charmante, humorvolle Art und Weise. Das hat mir gut gefallen und dann das Konzert, bevor eigentlich der Gottesdienst losging, für geladene Gäste sozusagen in der Westminster Abbey. Das fand ich sehr anrührend, sehr heiter. Ja, und die Messe, gut, das... Boah, also ich fand, das ist ja fast genauso schlimm wie die Katholiken irgendwo. So ganz starr und steif und...
Ja.
Fand ich ziemlich anstrengend.
Ja, das kommt jetzt auch ein bisschen... Na klar, also diese zum Teil, diese Krönungstraditionen sind sehr alt. Also wann was passiert, wem was, wann, warum überreicht und die Salbung und dann die Krönung und immer wieder, du bist nur so, Gott hat dich nur hier dahingestellt an diesem Platz, ja, da wird immer wieder dran erinnert.
Ja, und andererseits auch dieses Gottesgnadentum, was dann nicht so erwähnt wird, aber darum ist der König dann eben auch was Besonderes und ein Auserwählter von Gott, ne?
Von Gott auserwählt, deswegen, aber zum Dienen. Inzwischen wird das grundsätzlich so gemacht, dass man sagte, er ist da, um seinem Volk zu dienen. Er ist jetzt nicht herausgehoben im Sinne der Macht, sondern des Dienens. Das haben sie diesmal tatsächlich sehr intensiv gemacht. Und ansonsten stimmt es, also die Messe und auch die die Eucharistie und so. Das ist natürlich dann schon auf eine sehr, sehr streng christliche Weise und dass er die Kirche von England schützen muss und deren Oberhaupt er ist und solche Geschichten.
Das ist schon ein bisschen dicker, ne?
Und vorher, also dieses Konzert, er hat das tatsächlich größtenteils wohl selbst zusammengestellt. Und da sind halt ganz viele Sachen drin, hat er in einem Interview vorher auch gesagt, die ihm ganz persönlich, er ist ja sowieso ein Musikliebhaber vor dem Herrn, war er ja immer schon, die ihm ganz persönlich auch sehr viel Kraft geben, gerade wenn es wieder schwierige Zeiten sind.
Und so. Ja, bei vielen Stücken konnte ich das nachvollziehen.
Ja, es war toll.
Es hatte sowas Helles und auch der Orchesterleiter, der Dirigent von dem einen Orchester und auch noch jemand anders, der damit beteiligt war, die kamen auch zu Wort und man hat echt gemerkt, das ist auch für die eine Herzenssache, genau das auszurichten. Das fand ich sehr schön. Ich finde es schade, dass ich dann das Konzert am Tag drauf in Windsor Park verpasst habe.
Ja.
Das muss wohl ein Happening gewesen sein. Durch die Zeitungen ging dann vor allem die zu Herzen gehende Rede von William. Ich meine, davon habe ich jetzt immerhin mal einen Auszug gehört.
Mhm.
Aber das Konzert, das hatten wir gar nicht mehr auf dem Schirm. Das wurde bestimmt auch gestreamt.
Wir wussten, dass es da war, aber an dem Sonntagabend hatten wir, also um 9 Uhr wäre das losgegangen. Aber wir konnten es nicht gleichzeitig machen, weil wir ja Candlelight machten und...
Wir haben ja Sendung gehabt, genau.
Ja.
Ja, und ich glaube, dass man das nicht mehr findet mittlerweile. Mittlerweile findest du nur noch Schnipsel über BBC Sounds, da habe ich schon nachgeguckt. Aber ja, das haben wir verpasst.
Mal sehen, vielleicht wird das ja auch noch irgendwo veröffentlicht. Das muss man mal abwarten.
Ja, denn die Stücke der Krönung... inklusive Krönungsgottesdienst, die wurden tatsächlich am gleichen Tag noch veröffentlicht, ne?
Ja, es wurde so bis zum nächsten Morgen um 5 dauerte es, dann waren sie da. Ich wollte es ja unbedingt haben. Weil ich eben auch bei manchen Stücken echt wissen wollte, wer ist das und was ist das für ein Stück, wie heißt das eigentlich wirklich und so. Es war ein historisches Dokument. Es dauerte bis zum nächsten Morgen. Aber es war die erste Krönung, die eben... Oder auch, dass er so schnell als Album veröffentlicht wurde, mit allem, was vorher gespielt wird. Also bei Großveranstaltungen ist es ja eigentlich immer so, gerade in der Westminster Abbey, die sitzen da 2 Stunden vorher. Oder auch bei der Einhuldigung des Königs in den Niederlanden, die geladenen Gäste, die kommen viel früher, damit schon alles bereit ist, wenn es losgeht. Und um die zu unterhalten, bis es losgeht, gibt es eigentlich immer ein kleines Konzert.
Finde ich oft den schönsten Teil.
Oder wenn der US-Präsident in sein Amt eingeführt wird, dann steht vorher da die Militärkapelle und spielt 2 Stunden lang ausgesuchte Sachen, ja. Ich weiß gar nicht, ich habe das erst auch gedacht, aber ich muss schon sagen, ich finde auch einiges aus der Krönung eigentlich ganz schön. Ich muss das nur immer loslassen, dass das so eine totale Gottesbeweihräucherung ist.
Ja, zumal das Gesprochene eben auch noch da dazwischen mit ist. Mhm. Ist ja auch mit aufgenommen worden. Und das vorherige Konzert, das durfte man halt einfach als Musik genießen. Und man müsste mal jetzt hätte ich beinahe ganz despektierlich gesagt, man müsste mal das Gebet rausschneiden. Natürlich.
Na, das gehört sich nicht.
Bisschen krass jetzt, aber war so mein Gedanke.
Aber Monarchie eben, also wir haben uns das trotzdem angeguckt. Wer noch ein bisschen tiefergehend was darüber wissen will, wie das ist mit der Monarchie und wie man dazu stehen kann, der kann beim Ohrfunk am Samstag um 16.05 Uhr das Ohrlabor Wort hören. Da gibt es einen Lagebesprech zu diesem Thema und da unterhalten sich 2 Leute, nämlich Laura Schiller und ich, positiv gegenüber der Monarchie oder zumindest, also ich andeutungsweise positiv und Laura sehr viel mehr positiv und Franz Josef ist der totale Gegner.
Franz Josef Hanke. Für die Leute, die den Podcast,
ja, richtig,
die Lagebespreche nicht kennen
ist
sollten,
was also, natürlich
wenn
ein Verbrechen
das
ist,
ne, ja, in die Ecke und schämt euch, aber ja, kann ja mal passieren.
War immerhin schon der Lagebesprech 154, wir machen das seit 8 Jahren, also insofern. So, und das wird ist schon eine sehr spannende Geschichte. Darum unterhalten wir uns 1 Stunde über Monarchie. Und wir haben sogar auch in Candlelight nochmal so ein paar Lieder gespielt und 2-3 Sätze darüber verloren. Deshalb
hat uns schon beeindruckt, würde man so sagen.
Ja, ja, das schon. Das schon. Natürlich kann man sich fragen, ob bei einem Staat, ob der als Oberhaupt eines Staates nicht grundsätzlich in einer Demokratie ein gewähltes Oberhaupt sein müsste. Franz Josef Hanke hat im Lagebesprech vorgeschlagen, naja, man könnte ja, wenn diese Familie es nun mal ist, dann könnten sich ja mehrere Leute aus dieser Familie aufstellen und man könnte sie für eine gewisse Zeit wählen. Das war mal ein Vorschlag, den ich sehr spannend fand.
Originell, ja.
Ja, sehr originell. Also es geht, glaube ich, nicht unbedingt um die Familie, aber wenn jemand auch schon von Kindheit an dazu erzogen wird, eine bestimmte Haltung zu den Dingen einzunehmen, zu den Menschen einzunehmen, zu seiner Verpflichtung einzunehmen, wenn er darauf keine Lust hätte oder sie, könnte sagen, nö, mache ich nicht, man kann es ja sein lassen, dann rückt halt der oder die Nächste nach. Aber wenn man es macht, dann macht man sowas ja wahrscheinlich schon im Bewusstsein, dass das eine Menge Verantwortung mit sich bringt und dass man damit irgendwas Bestimmtes auch erreichen will, und zwar außerhalb des üblichen Machtpokers in der Politik.
Ja, ich glaube aber andererseits, dass das mit dem mal eben sagen, ich habe keine Lust und der Nächste rückt nach, ich glaube, das ist mit einer Menge Druck verbunden, wenn man das wirklich für sich durchsetzen will.
Also
ich glaube, ganz so einfach ist das nicht.
Im letzten Jahrhundert hat es jemand gemacht.
Ja, ja, aber also einfach ist es, glaube ich, nicht.
Einfach vielleicht nicht.
Denn dadurch, dass man das von Kindheit an eigentlich tun soll, glaube ich, ist der familiäre Druck auch sehr hoch.
Der familiäre Druck ist hoch. Man muss sich damit auseinandersetzen, dass die Familie nicht begeistert ist, weil in dem Moment drückt nämlich eine Person nach, die nicht ihr Leben lang darauf vorbereitet worden ist. Und
bei Prinz Harry war es ja zum Beispiel so, dass er jahrelang dieser Familie angehörte schon und viel Stress mit den Medien hatte, deswegen er und seine Frau. Und als er gesagt hat, er gibt das alles zurück, die Titel sozusagen, er will das nicht machen, er will für die Familie nicht mehr so aktiv werden, da wurde mir auch der Personenschutz gestrichen. Ne?
Ja, na klar, die haben gesagt, du bist jetzt kein arbeitendes Mitglied der königlichen Familie mehr.
Ja, aber
andererseits haben sie ihn aber ziemlich genau in diese Rolle gedrängt. Also er hatte ursprünglich ja gar nicht vor, ganz aufzuhören. Aber sie haben gesagt, das geht so nicht. Ja.
Ja, und vor allem hat er das jahrzehntelang gemacht. Und die Presse kannte ihn, die haben sich auch ein Stück weit drauf eingeschossen. Und dann einfach zu sagen, nö, aber dann ist Personenschutz auch deine eigene Angelegenheit, fand ich ein bisschen grenzwertig.
Ja, natürlich. Zumal der Personenschutz notwendig war, weil er und seine Frau einer Menge Angriffen ausgesetzt waren und sind.
Ja, und da hört dann die Familie auf, wenn man sich entschließt, die Pflichten, die damit verbunden sind, so nicht mehr übernehmen zu wollen oder wenn man da hineingedrängt wird, wie du schon sagst. Ne?
Ja, wobei man sagen muss, dass das meistens, also diese Entscheidung des Personenschutzes ist eine Entscheidung der Regierung.
Ja.
Das ist, das ist eine Entscheidung der Regierung, das ist keine Frage der Familie, das ist eine Entscheidung der Regierung, weil es ist ja ein staatlich organisierter Personenschutz. Und die Familie hat tatsächlich keine Macht. Also die kriegt es zugewiesen, okay. Aber wenn man nicht mehr für den Staat arbeitet, dann kriegt man den entzogen. So einfach wird das gemacht.
Er hatte das irgendwie anders dargestellt in seinem Buch, glaube ich.
Nee, er hat nur kritisiert, dass die Familie sich zumindest öffentlich nicht so mit ihm solidarisiert hätte, wie er sich das gewünscht hat.
Ja, okay. Ja. Also jedenfalls glaube ich, dass einfach sich zurückzuziehen, abzudanken oder was weiß ich, also leicht würde sich das in diesen königlichen Familien sicherlich niemand machen können.
Nee, gut, das stimmt. Ja, also auf die nächste Krönung in vielleicht 25 Jahren oder so.
Ja,
Long live the King.
Ja, wir gönnen ihm und seiner Camilla doch jetzt mal noch eine ordentliche Zeit, ne?
Genau.
Lang genug gewartet haben sie ja.
Ja, oh ja, ziemlich lange, also. Man kann ja so von Ende der 70er oder Mitte, Ende der 70er ausgehen.
Oh, krass.
Das ist wirklich krass, ja. Das ist wirklich krass. Ja, und dann wollten wir noch kurz mal drüber sprechen, was wir in letzter Zeit so gelesen haben. Eigentlich zwei Sachen. Also alles können wir gar nicht. Wir haben wieder eine ganze Menge gelesen. Aber zwei Sachen wollte zumindest ich erwähnen. Wir haben ein Buch gelesen über 1948, 1949, ein ziemlich gut zugängliches und gut lesbares Buch über die Entstehung des Grundgesetzes, über die, sagen wir, Schwierigkeiten, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hatte, oder auch über die Tatsache, dass der Nationalsozialismus mit 1945 nicht erledigt war und die Entnazifizierung nicht so gut geklappt hat. Ne? Erinnerst du dich noch dran?
Ja, natürlich. Von Christian Bomarius, das Buch, das ist ziemlich beeindruckend. Ich glaube, das haben wir in der letzten Folge schon
erzählt. Nee, wir haben es nicht erzählt, aber weil wir gesagt haben, wir sind noch mittendrin.
Also das ist schon, ja, erschreckend. Man hat sich immer so vorgestellt, oh, die große Wende. Ich habe das zumindest in den 80er oder so mal getan. Die große Wende, und die Leute haben sich dann in den KZs angeguckt, was da passiert ist. Und okay, es gab bestimmt eine Menge Mitläufer. Aber ich habe nicht gewusst, wie viele Nationalsozialisten da wieder in Amt und Würden gekommen sind. Dass es so sein musste, war klar, weil für manche Ämter hatte man jemand anders, wurde jedenfalls immer behauptet. Und da hat man dann die Altbewährten eingesetzt. Aber welche Ausmaße das auch hatte und wie der Umgang in der Bevölkerung als solcher war mit diesem Thema, das war schon erschreckend.
Also das hat mich eigentlich auch besonders erschreckt, dass es in zum Beispiel in Wolfsburg, dieser neuen Stadt damals, dass es eine Reichspartei gab, die, was weiß ich, irgendwie 70% bei den Gemeindewahlen, also so eine regelrecht nationalsozialistische Partei, 70% bei den Gemeinderatswahlen bekommen hat.
Ja. Ich fand das auch vor allem deswegen, also noch erschreckender, weil wir kurz davor die Tagebücher von Viktor Klemperer.
Genau, das war das zweite Buch, worauf ich eingehen wollte.
Der dann wirklich im Einzelnen geschrieben hat, wie das so kam in Deutschland, wie die Juden und jüdisches Leben Stück für Stück immer mehr eingegrenzt wurden, bis hin zu den kleinsten Dingen. Die durften keine Blumen mehr kaufen, bekamen keine Milchkarten mehr bei den Lebensmittelkarten.
Mussten ihre Haustiere töten.
Ja, genau. Ja. Also ganz schreckliche Sachen, mal ganz abgesehen von denen, die natürlich für die Nazis sinnvoll waren, dass Juden nicht mehr telefonieren durften, sich mit ihren Nachbarn nicht mehr austauschen durften und so weiter. Das ist ja grausam hoch fünf, aber man kann es aus irgendeiner Ideologie erklären. Ja, gut, das mit den Haustieren, da haben sie wahrscheinlich auch gesagt, das, was im Krieg gebraucht wird für die Ernährung, das soll nicht an Tiere verfüttert werden oder was weiß ich, wie die diesen Scheißdreck argumentiert haben. Aber dass diese Tagebücher, die waren so erschreckend und auch klar, wie sehr das ins alltägliche Leben überall eingegriffen hat, sodass niemand eigentlich wirklich oder kaum jemand wirklich hat sagen können, glaube ich, er oder sie hätte gar nichts davon mitbekommen.
Also Viktor Klemperer war Professor für Romanistik in Dresden und Jude. Und hat also Tagebücher geschrieben, schon sehr früh, aber wir haben in einer hörspielartigen Dokumentationsfassung die Tagebücher von 1933 bis 1945 zu lesen bekommen. Und das ist wirklich erschreckend. Also er hat ja lange noch wirklich dann auch so gedacht, naja, es geht vielleicht auch irgendwie vorbei. Hat sich noch ein Haus gekauft, die haben da noch gebaut, Mitte der 30er Jahre. Der hat noch einen Führerschein gemacht.
Während Auto andere dann auch nicht mehr fahren, ziemlich bald.
Ausgewandert sind, ja. Aber er sagte, was kann ich denn schon? Also auch seine verzweifelte Lage geschildert, wirklich auch die alltäglichen Begebenheiten und wie das sich das immer mehr zugezogen hat, da kriegt man einen richtigen Kloß im Hals.
Also was für Begegnungen, wie er aus der Bahn geworfen wurde, in der er gefälligst nicht mehr zu fahren hätte, obwohl das noch gar nicht geregelt war. Mhm. Aber man musste sich diesem Terror einfach unterwerfen. Und dann eben zu lesen in dem Buch von Bomarius, wie verbreitet dieses 48, 49 schon war. Mein Gott, nun lass doch aber auch mal gut sein, ja.
Ja, und ganz offen nationalsozialistische Parolen gebrüllt und was weiß ich, ja. Ganz offen. Und das war überhaupt kein Problem. Also so sehr, dass Leute wie Thomas Mann, die wirklich nur zu Besuch nach Deutschland kamen, wegen des Goethe-Jahres, gesagt haben, wenn das so weitergeht, dann haben wir eine Refaschisierung Deutschlands in ein paar Jahren, wenn die Alliierten nicht aufpassen.
Also dann ist schon erstaunlich, wie man das so hingekriegt hat, wie wir unsere 70er und 80er verlebt haben, ne?
Ja.
Und wie es ja auch eine ganze Weile gut ging und im Grunde immer gut geht. Aber jetzt kommt der Punkt, denke ich, wo wir aufpassen müssen, ne?
Ich glaube, dass mit den 70er, 80er Jahren, ich glaube, der entscheidende Punkt war, solange es immer weiter bergauf ging, wohlstandsmäßig, immer weiter bergauf ging, desto mehr haben sich bestimmte Gruppen für Politik nicht interessiert, weil sie wussten, so einfach ist es nicht so, du kannst die Leute nicht für radikale Dinge gewinnen oder nur sehr begrenzt. Mhm. Und dann hat man halt Ruhe gehalten von ganz rechts, also relative Ruhe. Die NPD hat Ende der 60er es in einige Landtage geschafft, aber nicht in den Bundestag.
Ja, und jetzt, wo halt die Probleme allgemein wieder als stärker empfunden werden, da haben sie wieder besseren Boden, ja.
Ja, und es hat halt nie aufgehört und man hat es nie wirklich zu Ende bearbeitet. man hat auch die Entnazifizierung, die war irgendwann halt einfach gescheitert, weil man sich einfach gegenseitig irgendwelche Persilscheine, also Unbedenklichkeitserklärungen ausgestellt hat für irgendwelche Sachen, die konnte man haben für einen Pfund Kaffee. Ja? Das war damals wirklich ganz, ganz schlimm. Und auch welche Leute wieder zusammengetroffen sind, die schon während der Nazi-Zeit sozusagen auf unterschiedlichen Seiten standen und dann nachher plötzlich wieder. Und immer waren die Nationalsozialisten am Ruder. Und die größte Hassperson in dieser Zeit insgesamt war Robert Kempner. Und Robert Kempner war ja ursprünglich Deutscher, war stellvertretender Ankläger in den Nürnberger Prozessen und war wirklich einer, der gesagt hat, wir müssen das aufarbeiten. Und es war kein Rachegott, das war jemand, der gesagt hat, wir müssen das aufarbeiten, wir müssen das ans Licht bringen. Und weil er konsequent gearbeitet hat, war das die absolute Hassperson. Und als er dann aufgehört hat, wurde der nächste Fritz Bauer, ein jüdischer Staatsanwalt, der dann versucht hat, das weiterzumachen, der die Auschwitz-Prozesse Anfang der 60er ins Leben gerufen, also der sich dann umgebracht hat.
Alles, die Idee, was mich am meisten erschüttert hat, war die Unverhältnismäßigkeit.
Ja.
Wie sehr sich darüber aufgeregt worden konnte, wie fremdbestimmt die Deutschen jetzt werden. Mhm. Und dass man uns da verurteilt. Und völlig, also ich kann es immer noch nach all den Büchern, die wir gelesen haben, nicht ganz begreifen. Viele Psychologen erklären das mit Scham und Schuld, dass das so perfekt funktioniert hat mit der Verdrängung. Aber ich kann mir das Ausmaß, dass das angenommen haben müsste, dann, ich kann es mir nur sehr schwer vorstellen, aus meiner Generation heraus.
Ja.
Ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, als es um die Antisemitismusveranstaltung ging, dass mich dieser Satz sehr berührt hat, von wegen, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen.
Ja.
Und so haben die sich verhalten, 48, 49, auch in den 50er Jahren. Jetzt gibt es bestimmt viele Leute, die sagen, ihr wart doch gar nicht dabei, woher wollt ihr das wissen? Aber ich muss sagen, gerade dem Christian Bomarius in diesem Buch, das heißt glaube ich
1949.
Der bringt so viele Beispiele, das kann man nicht einfach ad acta legen und sagen, ihr wart ja nicht dabei. Ja.
Ja.
Ja, und jetzt haben wir als letztes ganz großes Trockenfutter, war aber auch nicht ganz uninteressant gelesen. Adenauer,
die Alliierten, und das Grundgesetz.
Ja. Also das haben wir dann jetzt, um das abzurunden, auch noch gelesen. Aber das war echt Trockenfutter von dem Herrn. Wie heißt er?
Michael F. Feldkamp heißt er.
Ja.
Das ist ein Historiker, der sich mit dem Thema Parlamentarischer Rat und wie entstand das Grundgesetz massiv befasst hat, der auch mitgewirkt hat an dieser großen Dokumentationsreihe Guter Rat zum 70-jährigen Bestehen des Grundgesetzes 2019. Es war ein interessantes Buch, aber es war schon sehr trocken, ja.
Ja.
Alle Spielchen und alle Klimmzüge zwischen den Alliierten und den Deutschen nachgezeichnet.
Akribisch. Bis aufs Komma.
Ja.
Also das war, wie gesagt, es war irgendwie zum Teil war es interessant, aber
ja, man muss es echt, er hat auch viel vorausgesetzt, was man schon weiß. Das muss man schon auch sagen.
So was lesen wir in unserer Freizeit.
Das machen wir, genau, um uns zu entspannen.
Könnt ihr euch vorstellen, was wir im Urlaub machen?
Wir werden diesmal bis auf eine Ausnahme wohl kein gemischtes Doppel und damit auch keinen Podcast im Urlaub machen. Das heißt, nächste Woche nochmal und dann seid ihr uns erstmal für 4 Wochen los.
Ja, eine vielleicht noch in Holland, hast du ja gesagt.
Eine vielleicht noch in Holland, aber der wird nicht veröffentlicht als Podcast. Das kriege ich nicht hin von Holland aus.
Ach so.
Der wird erst später veröffentlicht, wenn wir wieder da sind.
Ja, dann gibt es für die Podcaster nur noch einen. Und die anderen müssen halt mal das gemischte Doppel auf www.ohrfunk.de am Donnerstag hören, wenn ihr denn gar nicht auf uns verzichten wollt.
Und danach gibt es noch mal eine große Pause. Wir haben dann nämlich 2,5 Monate
Ohrfunk-Sommerpause.
Ohrfunk-Sommerpause. Und da wird wahrscheinlich bei uns hier auch nichts laufen. Das muss man sehen.
Höchstens mal spontane Sendungen in irgendeiner Form. Aber da machen wir richtig relaxed.
Genau. So, und jetzt hören wir auf und sagen euch ciao, ciao.
Tschüss.
Lasst euch gut gehen. Bis dann.
Bis dann.